D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Sibylle Salewski. Manche Probleme sind gewaltig. Klimawandel, Bevölkerungsexplosion, Katastrophen, wie zum Beispiel der Atomunfall von Fukushima. Um sie zu lösen, braucht es beides. Gesellschaftliche Entscheidungen und Fachwissen. Politiker und Wissenschaftler müssen also zusammenarbeiten. Man könnte denken, das sei einfach. Die Politiker wenden sich an die Forscher und fragen, wie man zum Beispiel die Erderwärmung am besten stoppen könnte. Die Experten forschen dann und teilen anschließend ihre Ergebnisse den Politikern mit. Die setzen sie dann um. Doch so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, ist es eigentlich nie. Denn beide, Politiker und Wissenschaftler, haben meist völlig falsche und überzogene Erwartungen aneinander. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat sich dieses Themas angenommen und gefragt, was wissenschaftliche Politikberatung tatsächlich leisten kann. So ist eine Vorlesungsreihe entstanden und aus der senden wir in dieser Woche hier bei uns im Hörsaal. In seinem Vortrag »Wissenschaftliche Politikberatung für globale, nachhaltige Entwicklung« erzählt Dirk Messner heute von den Fallstricken und Chancen im Dialog zwischen Wissenschaft und Politik. Dabei greift der Politikwissenschaftler auf seine langjährige Erfahrung aus der Praxis zurück. Messner ist Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik in Bonn und lehrt Politikwissenschaft an der Universität Duisburg. Messner hat seinen Vortrag am 15. Mai 2012 gehalten in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin-Mitte.
Sehr geehrter Herr Weingart, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Ich freue mich auch auf den Vortrag, weil das Thema mir sehr am Herzen liegt, sowohl von der Politikberatungsperspektive wie auch von der Nachhaltigkeitsperspektive aus betrachtet. Ich möchte Ihnen zunächst eine Reihe von Slides zeigen, die Ihnen deutlich machen sollen, mit welchen Fragen wir uns beschäftigen, wenn wir über globale nachhaltige Entwicklung arbeiten. Im Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen, im China Council for International Cooperation on Environment and Development, in dem ich tätig bin, im europäischen Beraterkreis des Kommissars Piebalgs, der sich mit globalen Entwicklungsfragen auseinandersetzt. Also was sind die großen Themen, mit denen wir uns beschäftigen? Und was sind die Herausforderungen, die sich aus diesen Themenfeldern und Problemfeldern für Wissenschaft und dann wissenschaftliche Beratung ergeben? Das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt möchte ich Ihnen eine Reihe von Überlegungen vortragen zu den Brücken zwischen Wissenschaft und Politikberatung und möchte das aus vier Perspektiven tun. Das ist ein bisschen losgelöst vom Thema der globalen nachhaltigen Entwicklung, eher etwas grundsätzlicher Art, was für Schwierigkeiten wir haben, aber auch was für Möglichkeiten es gibt, Wissenschaft und Politik auf eine fruchtbare Art und Weise zu verbinden. Also steigen wir ein mit den globalen Entwicklungen, Skizze eines Problemfeldes und Herausforderungen, die sich aus der Bearbeitung von globalen Entwicklungsproblemen ergeben für die Forschung, Anforderungen an die Forschung und dann für die Politikberatung. Wenn man sich mit globaler Entwicklung beschäftigt, muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Strukturen in der Weltwirtschaft sich radikal verändern. Und wir deswegen, wenn wir globale Entwicklungsprozesse verstehen wollen und wenn wir globale Entwicklungsprozesse beeinflussen wollen als Politikberater, wir neue Netzwerke brauchen, in denen wir arbeiten. Ich habe Ihnen hier ein erstes Slide mitgebracht, der Wiederaufstieg der Schwellenländer. Da können Sie sehen, die Dominanz der westlichen Ökonomien von den 50er Jahren bis Ende der 70er Jahre. Sie können dann sehen den dramatischen und raschen Aufstieg Chinas und Indiens. Sie können auch sehen, dass am Ende oder zur Mitte des jetzigen Jahrhunderts, des 21. Jahrhunderts, die Wirtschaftsstruktur in der Weltwirtschaft ähnlich ausschauen könnte wie vor der industriellen Revolution. Also wir gehen durch einen Prozess radikalen Wandels, radikaler ökonomischer Machtverschiebungen in der Weltwirtschaft. Und weil das so ist, brauchen wir Forschungspartner in diesen Ländern, die diesen Aufstieg durchmachen. Das ist für die Forschung wichtig, damit wir besser verstehen, was die Treiber dieses Prozesses sind. Das ist aber insbesondere auch für die Politikberatung wichtig, denn ohne Netzwerke zu Forschern und Politikberatern in diesen aufsteigenden Ländern wird es uns nicht gelingen, relevante Treiber globaler nachhaltiger Entwicklung, die jetzt nicht mehr nur in den OECD-Ländern sitzen, überhaupt erreichen zu können. Wir haben das zum Beispiel bei uns am Institut, am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, damit versucht zu lösen, dass wir vor 4 Jahren eine Global Governance School aufgebaut haben. In dieser Global Governance School arbeiten wir mit Forschungseinrichtungen aus China, Indien, Brasilien, Mexiko, Südafrika, Indonesien und der Türkei Und die Stoßrichtung dieser Global Governance School ist, Forschungsnetzwerke in diese Länder aufzubauen, in unsere Forschungsnetzwerke und auch die Beratungsnetzwerke unseres Institutes. In die westlichen Industrieländer sind sehr gut entwickelt, seit vielen Dekaden. Aber unsere Forschungsnetzwerke und das Know-how über diese aufsteigenden Länder ist deutlich geringer ausgeprägt. Also wir brauchen, wenn wir uns Problemen globaler Entwicklung zuwenden, aufgrund der Veränderungen der internationalen ökonomischen Landkarten, brauchen wir neue Netzwerke in Länder, die uns deutlich weniger bekannt sind und wo wir deutlich weniger gut aufgestellt sind, als das in den westlichen Industrieländern selbst der Fall ist. Ich habe Ihnen eine zweite Karte mitgebracht, die eine ganz ähnliche Thematik problematisiert. Sie sehen hier eine Karte von Subramaniam, das ist ein indisch-US-amerikanischer Wissenschaftler, der arbeitet am Center for Global Development in Washington, hat zuvor beim IWF in Washington gearbeitet. Der vertritt die These, dass wir uns auf dem Weg finden von einer Weltwirtschaft, die durch Divergenztrends gekennzeichnet war, also auseinanderstrebende Ökonomien, die Industrieländer auf der einen Seite, Entwicklungsländer auf der anderen Seite und jetzt in einer Übergangsphase uns befinden könnten, die darauf hindeutet, dass wir Konvergenz in der Weltwirtschaft sehen werden. Das heißt, die Entwicklungsländer nähern sich sukzessive, und zwar nicht nur die großen Schwellenländer, die wir da eben gesehen haben, nähern sich sukzessive den Industrieländerpotenzialen an. Die Zahlen, die Sie hier sehen können, die er zusammengestellt hat, die zeigen von 1870 bis 1960, 1960 bis 2000 und dann die letzte Dekade, zeigen, wie viele Länder schneller gewachsen sind als die jeweils dominanten Ökonomien in der Phase, um die es geht. Also in der ersten Phase 1870 bis 1960 waren das die europäischen Länder um Frankreich und Großbritannien, Deutschland drumherum und dann die USA. 1960 bis 2000 Länder jenseits der OECD-Welt. Und was Sie hier sehen ist, in dieser ersten Phase nach der industriellen Revolution gelingt es nur zwei Ländern schneller zu wachsen als die dominanten Ökonomien selbst. In dieser Phase 1960 bis 2000 sind das 21 Länder, in der letzten Dekade 75 Entwicklungsländer, die deutlich schneller wachsen, nämlich im Schnitt um 3,25% schneller wachsen als die Industrieländer. Konvergenz in der Weltwirtschaft. Wenn das der Fall ist, dann bedeutet das, wenn wir uns mit globalen Entwicklungsfragen beschäftigen, dass wir unsere Forschungsnetzwerke und auch unsere Beratungsaktivitäten, wenn wir globale Entwicklung voranbringen wollen, nicht nur in Richtung der Schwellenländer, über die wir alle reden, ausbreiten müssen, sondern wir müssen auch die Vielzahl von Entwicklungsländern, die jetzt zu wichtigen Akteuren internationaler Veränderungsprozesse werden, Drivers of Global Change nennen wir das in einem unserer Forschungsprojekte, in deren Richtung müssen wir deutlich mehr Aktivitäten in Bezug auf gemeinsame Forschungsanstrengungen entwickeln, denn ohne diese Länder, die jetzt zu Treibern globalen Wandels werden, lassen sich die Probleme gar nicht mehr lösen. Wir haben in zwei Wochen den Einstieg in die Rio-Konferenz der zweiten Generation. Wir hatten 1992 die erste Umwelt- und Entwicklungskonferenz in Rio de Janeiro vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren war die wesentliche Kernvorstellung, dass wir zur Lösung der globalen Umweltprobleme zunächst mal Ordnung zu Hause schaffen müssen in den OECD-Ländern. Und dann später können wir sehen, dass die Entwicklungsländer lernen von den Erfahrungen der Industrieländer. Wenn Sie sich diese beiden ersten Slides hier anschauen, wird ganz deutlich, die globalen Entwicklungsprobleme sind nur in enger Kooperation der OECD-Länder mit einer wachsenden Entwicklungsländergruppe zu lösen. Und deswegen müssen unsere Forschungs- und Beratungsnetzwerke diese Länder in einer ganz anderen Art und Weise einschließen, als sie das in der Vergangenheit gewesen sind. Und entsprechende Aktivitäten entfalten wir auch an den Instituten, für die ich verantwortlich bin, am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, am Center for Advanced Studies for Global Cooperation Research, wo die House Policy ist, dass 75% der Fellows, die kommen, sollen aus Nicht-OECD-Ländern kommen. Denn wir wollen gerade in diese Richtung Forschungsnetzwerke aufbauen. Wir machen dieses Institut gerade ganz neu auf. Und bei der Ausschreibung oder bei unserem Proposal zu der Ausschreibung dieses Centers for Advanced Studies haben wir in der ersten Zeile nur eine einzige Geschichte gemacht, die ein bisschen widerspiegelt, was ich Ihnen hier mit diesen beiden ersten Slides gezeigt habe. Wir haben die Namen der Staats- und Regierungschefs und der Finanzminister der nicht G8, G20-Staaten aufgeschrieben. Um sichtbar zu machen, dass selbst Experten, die wesentlichen Repräsentanten dieser aufsteigenden Länder in der Regel nicht kennen. Und das ist ja ein Symbol dafür, dass wir auch diese Länder nicht kennen, dass sie die Strukturen nicht gut kennen, die Institutionen nicht gut kennen, die Kulturen nicht gut kennen. Und wenn man Forschung und Beratung für globale Entwicklung machen will, dann muss man also viel stärker als in der Vergangenheit diese Länder mit einbeziehen. Ich habe einen dritten Slide Ihnen noch mitgebracht, nochmal zum gleichen Thema. Da sehen Sie hier unten rechts die Entwicklung der globalen Mittelschichten. Als globale Mittelschichten werden auf der Grundlage der UN-Statistiken diejenigen Länder gezählt oder diejenigen Menschen gezählt, hier geht es um Individuen, nicht um Staaten, diejenigen Menschen gezählt, die ein Bruttosozialprodukt pro Kopf zwischen 4.000 und 40.000 US-Dollar, über ein Bruttosozialprodukt zwischen 4.000 und 40.000 US-Dollar verfügen. Und wenn Sie sich die Statistik hier anschauen, bei der leider die 1990er Dimension fehlt, aber die nenne ich Ihnen gleich mit, dann ist das Bild das folgende. Wir hatten 1990, also als die Mauer fiel, historischer Wandel, hatten wir 1,3 Millionen Menschen in dieser Einkommensgruppe der globalen Mittelschichten. 80% von diesen 1,3 Milliarden Menschen lebten in den OECD-Ländern, 20% lebten in den Entwicklungsländern. Wir haben im Augenblick einen Stand, das können Sie hier schon sehen, 2009, wo wir 2 Milliarden Menschen haben, etwa in dieser Kategorie, 50% OECD-Länder, 50% Nicht-OECD-Länder. Wenn Sie Richtung 2030 schauen, werden wir wahrscheinlich um die 5 Milliarden Menschen haben in dieser Einkommenskategorie. 80% dann lebend in den Nicht-OECD-Ländern, nur noch 20% in den alten Industrieländern. Und das heißt, wenn wir nachdenken über globale Entwicklungsfragen, Grenzen des Wachstums, Konsummuster und welche Typen von Konsummustern können wir uns noch leisten, internationale Kooperation, wer treibt internationale Kooperation, Zukunft der internationalen Demokratie, dann wird es auf diese neu entstehenden Mittelschichten in den Nicht-OECD-Ländern massiv ankommen. Und das bedeutet für uns, dass wir viel besser verstehen müssen, was in diesen Mittelschichten vorgeht, welche Präferenzen sie haben, wie sie über Demokratie denken, wie sie politische Systeme verändern, wie sie Konsummuster entwickeln. Denn 80% der globalen Mittelschichten werden schon in 20 Jahren in Nicht-OECD-Ländern leben. Also nochmal ein Unterstreichen dieses wichtigen Punktes, dass wer sich mit globalen Entwicklungsfragen und globalen Nachhaltigkeitsfragen beschäftigt, der muss heute global vernetzt arbeiten und darf seine Forschungsnetzwerke nicht mehr nur im Wesentlichen auf die OECD-Länder konzentrieren. Das ist eigentlich die Vergangenheit gewesen, auch meines eigenen Institutes. Mein eigenes Institut, das sich mit Entwicklungspolitik beschäftigt, seit über 40 Jahren, hat noch vor 10 Jahren im Wesentlichen ein Forschungsnetzwerk gehabt, das in Europa und in den USA gut aufgestellt war. Und diese Länder, über die ich jetzt rede hier, mit unserem Know-how versorgt hat. Das wird nicht mehr gehen. Wir müssen das Know-how dieser Länder und dieser Menschen in unsere eigenen Lernprozesse mit einbeziehen, damit wir überhaupt Dynamiken globalen Wandels beeinflussen können. Ein zweites Feld, mit dem wir uns natürlich beschäftigen, wenn es um globale Nachhaltigkeitsfragen geht, sind naturwissenschaftlicher Art. Naturwissenschaftler zeigen uns auf, dass es Grenzen des Erdsystems gibt. Und wenn man diese Grenzen des Erdsystems überschreitet, dass es dann Kipppunkte im Erdsystem gibt, von denen ab sich Teile des Erdsystems grundlegend transformieren. Ein Beispiel wäre das Abschmelzen des Grönland-Eisschildes. Ein anderes Beispiel der Kollaps des Amazonas-Regenwaldregimes. Kipppunkte im Erdsystem. Das hat unmittelbar und weitreichende Auswirkungen auf das, was menschliche Entwicklung möglich macht und Zukunftsperspektiven folgender Generationen. Und das Plädoyer, das aus diesen beiden Slides oder diesen beiden Diagrammen folgt, ist aus meiner Perspektive, und das ist eigentlich das, was wir im Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen angehen gemeinsam, dass Natur- und Sozialwissenschaften deutlich enger zusammenarbeiten müssen, als es in der Vergangenheit der Fall ist. Damit wir verstehen, was Naturwissenschaftler an zunächst mal physikalischen Veränderungsprozessen mappen, um zu verstehen, was das bedeutet für Gesellschaften, Ökonomien, Individuen, müssen wir miteinander deutlich enger arbeiten und kommunizieren. Und wir Sozialwissenschaftler, ich bin Politik- und Wirtschaftswissenschaftler, wir Sozialwissenschaftler müssen Kriterien vorgeben, die den Naturwissenschaftlern helfen, die Grenzen des Erdsystems in den Bereichen ganz besonders gut zu erforschen, in denen es für das Überleben der zukünftigen Zivilisation 9 Milliarden Menschen in 2050 von großer Bedeutung ist. Das wiederum sind Fragestellungen, die ein Naturwissenschaftler zunächst mal gar nicht auf seinem Forschungsschirm hat. Ein Naturwissenschaftler kennt Dynamiken der Weltwirtschaft nicht, zum Beispiel diese globalen Mittelschichten, über die ich gerade gesprochen habe. Also Sozialwissenschaftler, Naturwissenschaftler, das ist ein Imperativ, glaube ich, jetzt geworden für globale Nachhaltigkeitsforschung, aber auch Beratung. Nachhaltigkeitsforschung gelingt nur noch durch das sehr enge Zusammenspiel zwischen Naturwissenschaftlern und Sozialwissenschaftlern. Ich will einen weiteren Schritt noch gehen und will Ihnen kurz eine Diskussion zur Kenntnis geben, die Sie möglicherweise kennen, aber vielleicht auch nicht, die im Augenblick intensiv bei der Royal Society in Großbritannien geführt wird. Es gibt eine zunehmende Zahl von Naturwissenschaftlern, die sagen, dass wir uns in Bezug auf das Erdsystem selbst, das ja eingeteilt wird in unterschiedliche Erdsystemepochen, in einer neuen Epoche befinden. Und sie nennen diese neue Epoche das Anthropozän. Und ich möchte Ihnen kurz skizzieren, worum es dabei geht und dann einige Schlussfolgerungen ziehen, was das wiederum für Wissenschaft heißt und für Politikberatung, die aufbaut auf Wissenschaft. Und das alte Bild des Erdsystems ist ja, dass wir als Menschen die Bewohner dieser Erde sind. Das Erdsystem hat seine Eigendynamiken, das Erdsystem wird getrieben durch das Ineinandergreifen dieser vier unterschiedlichen Erdsystemkomponenten. Und wir Menschen sind Bewohner dieses Erdsystems. Wir übernutzen die meisten der Ressourcen, aber wir sind ein integrierter Bestandteil des Erdsystems selber. Was nun die Naturwissenschaftler argumentieren, die sagen, wir kommen jetzt in ein neues Erdzeitalter, das Erdzeitalter des Anthropozäns. Bei denen ist die Kernaussage, und einer der wesentlichen Vertreter ist Paul Crutzen, Chemie-Nobelpreisträger, der mit Mario Molina zusammen den Chemie-Nobelpreis dafür bekommen hat, dass die beiden das Ozonloch Gott sei Dank rechtzeitig entdeckt haben. Und die beiden arbeiten weiterhin zusammen und Paul Crutzen argumentiert, dass seit Mitte des letzten Jahrhunderts, Ende des letzten Jahrhunderts, die Daten der Naturwissenschaften darauf hinweisen, dass nun die Menschheit die stärkste geologische Kraft im Erdsystem selbst darstellt. Das ist eine ziemlich starke Aussage. Das ist deswegen ein anderes Erdzeitalter. Das Erdzeitalter war bisher dominiert durch die Dynamiken des Erdsystems selber und die Menschen waren ein Bestandteil dieses Erdsystems. Jetzt könnten die Menschen selber die wesentlichen Gestalter, Architekten und Treiber des Erdsystems als solchen sein. Und wenn man das für bare Münze nimmt, wenn man sich dieser Position einschließt, und da muss natürlich noch viel wissenschaftliche Arbeit geleistet werden, aber wenn man sich dem anschließt, dann folgen daraus eine ganze Reihe von Anforderungen an unsere Wissenschaften und dann natürlich auch an die Politikberatung. Ich würde mal behaupten, wenn man dem folgt, dann müsste man vermutlich an der Entwicklung eines neuen Weltbildes arbeiten. Wir müssten an einer Ethik der globalen Commons arbeiten. Wir müssten an einer Ethik arbeiten, die es uns erlaubt, verantwortlich mit dem Erdsystem als Ganzen umzugehen. Wir haben in den vergangenen Dekaden und 2, 3 Jahrhunderten gelernt, Menschenrechte zu entwickeln, also die Rechte von Menschen und die Rechte zwischen Menschen zu klären. Wir haben Völkerrecht entwickelt, das die Beziehung zwischen den Staaten regelt. Wir bräuchten, wenn wir das Erdsystem treiben und verändern und in einen neuen Zustand zu überführen in der Lage sind, wir bräuchten eine Erdcharta, in dem wir die Beziehung zwischen der Weltgesellschaft und dem Erdsystem klären. Pflichten müssten dort festgelegt werden, Rechte müssten festgelegt werden, Zugangsrechte, Verteilungsprobleme müssten thematisiert werden. Also ein neues Weltbild würde hier entstehen müssen. Auch in diesem Kontext, wie eben schon argumentiert, müssten Natur-, Sozial- und Ingenieurswissenschaften sicher, wenn es dann um die Lösung der Probleme ginge, nämlich die Fragestellung, wie kann eigentlich eine Weltwirtschaft mit 9 Milliarden Menschen innerhalb der Grenzen des Erdsystems, die ich eben aufgezeichnet habe, unter diesen Bedingungen, dass wir jetzt die Treiber dieses Erdsystems selber sind, wie können eigentlich Entwicklungsparadigmen und Modelle aussehen, die auch im Jahr 2050 und 2100 noch tragfähig sind? Bei unsicherem Wissen, denn die Grenzen des Erdsystems können wir in den meisten Bereichen zunächst mal nur tentativ bestimmen. Also eine große Verantwortung, die auf Wissenschaft und politische Beratung hier zukommt. Und es wird sicher für die Wissenschaften immer wichtiger werden, zu versuchen, aus dem Laboratorium der Vergangenheit zu lernen. Wie haben Menschen reagiert auf große Veränderungen in Umweltsystemen? Zugleich aber auch müssen wir Instrumente entwickeln, um besser in die Zukunft schauen zu können. Wir nennen das beim WBGU, beim Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen, das Labor der Zukunft. Wir brauchen Tools, wir brauchen Instrumente und Methoden, um unterschiedliche mögliche Zukünfte beschreiben zu können. Denn die Verantwortung, wenn man dem Anthropozän-Ansatz folgt, besteht ja darin, dass es uns gelingen muss, dieses Erdsystem im Gleichgewicht zu behalten. Also wir müssen versuchen, möglichst gutes Wissen über die Zukunft anzusammeln, um dann im Kontext dieses Wissens tragfähige Entwicklungsparadigmen zu entfalten. Wir haben einen dritten Problemkontext, der uns in der Forschung und Beratung zur Nachhaltigkeitsproblematik im Augenblick umtreibt. Ich habe über die sich verändernden Strukturen in der Weltwirtschaft gesprochen. Ich habe über das sich verändernde Verhältnis zwischen Weltwirtschaft, Weltgesellschaft und Erdsystem gesprochen. Die Zeitdimension ist von herausragender Bedeutung. Die Zeitdimension. Und zwar in doppelter Hinsicht. Großer Handlungsdruck und großer Zeitdruck einerseits und die Notwendigkeit, sehr langfristig zu denken und Verantwortung zu übernehmen. Hier sehen wir eine Kurve, in der wir beim WBGU berechnet haben, in welchen Reduzierungsraten in Bezug auf die Treibhausgasemissionen wir vorangehen müssten, um innerhalb des berühmten 2-Grad-Korridors verbleiben zu können. Wir haben das kalkuliert mit einer Wahrscheinlichkeit von 67%. Weil wenn man das mit 100% rechnet, 100%ige Sicherheit, das 2-Grad-Ziel auf alle Fälle einhalten zu können, dann ist das Budget, das da übrig bleibt, das man von heute bis 2050 noch emittieren kann, ist so klein, dass wir das sowieso nicht schaffen. Also 67%ige Wahrscheinlichkeit, ein gewisses Risiko muss man da bereits eingehen. Und was Sie hier sehen, was uns überrascht hat, als die Daten herausgekommen sind, ist, dass die Zeitspanne von nur 10 Jahren in Bezug auf den Umkehrpunkt bei den globalen Treibhausgasemissionen einen ungeheuer großen Unterschied macht. Denn was Sie hier sehen können, ist, dass wenn wir im letzten Jahr in der Lage gewesen wären, in 2011 die globalen Treibhausgasemissionen auf den Scheitelpunkt zu bringen und dann herunterzufahren, dann hätten wir mit einer Reduzierung von 3,7% pro Jahr innerhalb des 2-Grad-Korridores bleiben können. Wenn wir das erst in 2020 schaffen, also nur 10 Jahre später, was ja kein besonders langer Zeitraum ist eigentlich, dann sehen Sie, dass wir mit Reduzierungsraten pro Jahr global bei den Treibhausgasemissionen um etwa 9% vorankommen müssten. Und wir würden dann 2040 trotzdem noch bei Null landen. Also das heißt, der Zeitdruck ist unglaublich groß. Wenn Sie mich fragen nach den Möglichkeiten klimaverträglicher Weltwirtschaft und den Chancen, technologisch bin ich optimistisch. Wir kennen die Instrumente, wie man das eigentlich handhaben kann. Wir brauchen viele soziale Innovationen, viel mehr internationale Kooperation. Das Zeitproblem ist eigentlich das, was mir am meisten Kopfschmerzen dort macht. Also der Zeitdruck ist hoch. Das ist die eine wichtige Problematik. Und die andere wichtige Problematik, das hat mit der Anthropozän-Diskussion von eben zu tun, ist, wir müssen jetzt als Menschen, wenn wir zu den Gestaltern des Erdsystems selber werden, zu den Motoren des Erdsystems, den zukünftigen Architekten des Erdsystems, und zwar nicht nur in Bezug auf wir bewohnen den Planeten, sondern wir steuern das Erdsystem und können es in eine neue Umlaufbahn bringen sozusagen. Wenn das der Fall ist, müssen wir sehr langfristige Verantwortung übernehmen. Was Sie hier sehen, deutet Folgendes an. Sie sehen auf der linken Seite eine Karte Italiens. Die roten Markierungen zeigen die heutigen geografischen Grenzen des Landes. Sie sehen darüber hinaus, was da noch grün über diese jetzigen geografischen Grenzen hinausragt, die geografische Struktur Italiens in der letzten Eiszeit. Da war es ja 4 Grad kälter, als das heute der Fall ist im globalen Durchschnitt. Und Sie sehen dann hier auf der rechten Seite die Karte Italiens vor 2 Millionen Jahren. Da war es genau 2 Grad wärmer, als wir es im Augenblick haben. Also das heißt, wenn wir in Richtung 2 Grad globale Erwärmung gehen, dann werden wir ein solches Italien nicht morgen früh sehen. Natürlich nicht. Und auch nicht in 2100, auch nicht in 2200 oder 300. Wann ganz genau, können uns die Naturwissenschaftler noch gar nicht sagen. Aber wir können mit ziemlich guter Gewissheit sagen, dass wir auf etwa eine solche Veränderung hinauslaufen würden. Und das ist vielleicht schon Teil dieser Anthropozän-Geschichte und Erzählung, dass wir nämlich als Menschen durch die globale Erwärmung und andere Prozesse die Struktur des Erdsystems selbst verändern. Und die Frage ist, wie man diese Verantwortung jetzt übernehmen kann. Also wie kriegen wir in unsere Institutionen eine solch langfristige Verantwortungsethik hinein? Und wie sehen eigentlich die Regeln aus, an die wir uns halten wollen, damit man mit solch einer Verantwortung umgehen kann? Und wenn Sie mal überlegen, wie wir in Wirtschaft, Politik, Gesellschaft oder auch als Individuen, wie wir mit Zukunftsfragen umgehen, dann fällt es uns ja noch relativ leicht, in die nächste Generation zu schauen. Wir alle haben irgendwann mal hoffentlich Enkel. Und das kann man sich noch gut vorstellen. Wir haben ein Pensionssystem, das reicht über den Generationenvertrag immer in die nächste Generation hinein. Hier geht es aber nicht um eine Generation oder 2 Generationen weiter, sondern hier geht es um viele Generationen. Also die Frage, was ist eigentlich die Verantwortung der jetzigen Generation und wie lässt sie sich beschreiben und dann ethisch und normativ begründen, für zukünftige Generationen in langfristiger Perspektive. Weil das, was wir heute betreiben, hat sehr langfristige Auswirkungen. Denn die 2 Grad, die diese rechte Karte hier untermauern sozusagen, die 2 Grad werden wir in den nächsten 30, 40 Jahren erzeugt haben oder auch nicht erzeugt haben. Und das hat dann diese sehr langfristigen Auswirkungen. Also sehr fundamentale ethische Fragen sind mit globaler Nachhaltigkeitspolitik verarbeitet. Wir wollen diesen Typus von Fragen, ja, im Grunde Grundlagenforschungsfragen und normative und ethische Fragestellungen, die die Menschheit neu formulieren muss, die wollen wir dem Käthe-Hamburger-Kolleg für internationale Kooperationsforschung in Duisburg uns vornehmen und da mit Ethikern, mit Psychologen, Sozialanthropologen, Evolutionsbiologen zusammenarbeiten, um besser zu verstehen, wie wir mit diesem Typus von Verantwortung in Zukunft umgehen können. Ich habe Ihnen hier 4 grundlegende Veränderungen, die jetzt anstehen, aufgeschrieben. Das erste ist die neue Globalisierung. Wir haben eine ökonomische Verdichtung in der Weltwirtschaft, wie wir sie zuvor seit der Entwicklung der industriellen Revolution noch nicht gesehen haben. Wir haben eigentlich erst seit 1990 zum ersten Mal so etwas wie eine einheitliche Weltwirtschaft, in der vielleicht mit Ausnahme von Nordkorea alle Ökonomien eigentlich eingebunden sind. Wir hatten bis dahin seit der industriellen Revolution immer fragmentierte Weltwirtschaften. Die letzte war die fragmentierte zwischen der OECD-Welt, dem sozialistischen Block und den Entwicklungsländern, die nur Rohstoffexporteure waren. Jetzt haben wir eine verdichtete gemeinsame Weltwirtschaft. Wir haben eine Phase, in der vermutlich eine postwestliche Ordnung entsteht. Wir haben diese Divergenz- und Konvergenzproblematik eben bereits diskutiert. Wir haben die Anthropozän-Problematik, also das Verhältnis von Weltgesellschaft und Erdsystem. Und ein Thema, das ich hier nicht angesprochen habe, das wahrscheinlich sehr, sehr wichtig ist. Wir haben zum ersten Mal, ja auch erst seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, eine globale Kommunikationsinfrastruktur, die vermutlich ähnlich wichtig sein wird für die Zukunft wie die Erfindung des Buchdrucks, von der wir aber noch nicht richtig wissen, wie wir sie in Zukunft benutzen werden. Das Internet, die sozialen Kommunikationsmedien, wie das sich auswirkt auf Wissenschaft, auf Lernen, auf Forschen, auf Politikberatung, auf internationale Demokratisierung, das sind ja alles Fragen, die sich knüpfen an diese vierte Dimension. Also vermutlich ein großer, neuer Schub, der sich hier auftut. Und die Frage ist, ob und wie wir den bewerkstelligen können. Und das ist im Grunde genommen das Spielfeld, auf dem sich die globale Nachhaltigkeitsforschung bewegt. Vom WBGU haben wir uns eine Reihe dieser Fragen gewidmet, längst nicht allen. Ich hätte große Lust, die globalen Kommunikationsinfrastrukturen als nächstes ganz oben auf die Agenda zu setzen, weil ich den Eindruck habe, dass wir hier noch sehr, sehr wenig wissen und viel mehr wissen müssen, um über die Möglichkeiten, Grenzen, Chancen und Risiken dieser Entwicklung strukturierter nachdenken zu können. Zwei wichtige Schlussfolgerungen, die Sie in jedem Fall stellen, oder drei wichtige Schlussfolgerungen. Das erste ist, wir brauchen global vernetzte Wissenschaftsstrukturen. Wir können das nicht mehr nur auf die OECD-Länder im Wesentlichen fokussieren, aus den genannten Gründen. Zweitens, wir brauchen eine deutlich stärkere Vernetzung zwischen Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften, von der Analyseseite her, wie auch dann von der Problemlösungsseite her. Und drittens, wir haben es mit enormen ethischen und normativen Herausforderungen zu tun, die wir eigentlich bisher nur im Ansatz beschreiben und mit denen wir uns deswegen intensiv beschäftigen müssen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, den ich Ihnen angekündigt hatte, nämlich die Brücken zwischen Wissenschaft und Politik schlagen, vier Perspektiven dazu. Und die vier Perspektiven sind die folgenden, oder die erste Perspektive dieser vier Perspektiven, mit der möchte ich zunächst einmal beginnen. Das ist der einfachste Punkt, nämlich die Frage, was sind eigentlich die Dienstleistungen oder die Angebote, die die Wissenschaft der Politik und der Gesellschaft, ich würde es gerne breiter fassen, Politikberatung, Gesellschaftsberatung, was sind eigentlich die Angebote, die die Wissenschaft der Politik machen kann und die Funktionen deshalb der Wissenschaft, wenn es um die Wissensvermittlung aus dem akademischen Bereich in Politik und Wirtschaft geht. Und dazu würde ich die folgenden Stichworte Ihnen nennen, 5, 6 Punkte, die für mich von Bedeutung sind und die Funktionen der politikberatenden Wissenschaft charakterisiert. Erster Punkt: Die Wissenschaft hat die Aufgabe, den jeweiligen Stand der Forschung in dem jeweiligen Gebiet, um das es geht und das politikrelevant ist, in die Wissenschaft zu kommunizieren und damit Orientierungsfunktion auszuüben. Am Beispiel meiner eigenen Institution, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, betrifft das solche Fragen wie: Wie ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Demokratie und ökonomischer Entwicklung? Was können wir dazu genau sagen? Stand des Wissens. Was dabei herauskommt, sind in der Regel keine eindeutigen Antworten, sondern unterschiedliche Interpretationsmuster. Wir erzeugen also einerseits Orientierung, weil wir strukturieren Unsicherheit und können zeigen, wie der Stand des Wissens in unterschiedlichen Schulen diskutiert wird, aber wir erzeugen zugleich eben auch Unsicherheit, weil wir keine klaren Antworten geben. Das wird von politischen Entscheidungsträgern oft als Zumutung empfunden. Wir können mit neuen Forschungsstrategien dazu beitragen, ein Frühwarnsystem in der Gesellschaft darzustellen. Das Anthropozän, die Anthropozän-Problematik, die ich Ihnen eben skizziert habe, das ist ja ein solches Frühwarnsystem. Wir wissen noch nicht ganz genau, was das impliziert für die Weltwirtschaft, für die Zukunft der Armutsbekämpfung in der internationalen Ökonomie und so weiter, aber wir versuchen hier ein Frühwarnsignal zu geben und dazu aufzufordern, sich mit diesen Fragestellungen zu beschäftigen. Also Wissenschaft kann Frühwarnsystem sein und es hat die explizite Aufgabe zu irritieren. Denn solche Daten und solche Trends, die man vorträgt, die irritieren. Die sorgen ja nicht für Ruhe im politischen System und Apparat, sondern sie verunsichern. Wir müssen drittens vor dem Hintergrund von solchen Trends, die wir aufzeigen, sektoralem Know-how, Länder-Know-how, Akteurs-Know-how, das wir haben, wenn wir unsere Ergebnisse formulieren. Wir müssen auch eine Vorstellung haben von den Gesellschaften und den politischen Systemen, in die wir hinein beraten. Denn häufig sind First-Best-Lösungen, die man sich am Schreibtisch ausdenkt, die sich sozusagen aus der Problemanalyse ergeben, nicht tauglich, wenn es um die wirkliche Gesellschaft geht, mit der man es dann konkret zu tun hat. Man muss die Gesellschaft gut kennen, die politischen Systeme gut kennen. Sehr oft ist das übrigens Tacit Knowledge. Sie müssen ein Gefühl dafür haben, wie politische Prozesse sich abspielen und wann man eigentlich mit welchem Hinweis eine Wirkung erzeugen kann oder auch nicht erzeugen kann. Also das Zusammenspiel zwischen wissenschaftlicher Problemanalyse und solchem Tacit Knowledge, das man braucht, um dann auch Second- und Third-Best-Lösungen anbieten zu können, weil die erstbeste Lösung nicht geht in der konkreten Situation, in der sich ein Land oder eine Ökonomie befindet. Das ist eine wichtige Herausforderung, mit der sich wissenschaftliche Politikberatung beschäftigen muss. Ein vierter Punkt. Ich habe eben viel über Gerechtigkeit und Normen gesprochen und deswegen möchte ich den Punkt hier nur noch mal kurz wiederholen. Ich glaube, die Wissenschaft hat in der Frage der globalen Nachhaltigkeit hier die Aufgabe, Zukunftslabore zu entwickeln, in der Art und Weise, wie ich das eben geschildert habe, und aus einer philosophischen und ethischen Perspektive gute Gründe zu erarbeiten für jeweils einzuschlagende Entwicklungspfade. Denn viele der Fragen, die hier aufgeworfen sind, sind Gerechtigkeitsfragen, Fairnessfragen, ethische Fragen in Bezug auf zukünftige Generationen oder den Beziehungen zwischen stärkeren und schwächeren Akteuren im internationalen System. Also Wissenschaft hat diese ethische Orientierungsfunktion. Letztendlich müssen Gesellschaft und Politik entscheiden, aber Wissenschaft kann Argumente bieten. Die Philosophie spielt hier eine wichtige Rolle und sie kann Zukunftslabore zur Verfügung stellen, sodass wir unseren politischen Entscheidungsträgern und Gesellschaften helfen, uns zukünftige Entwicklungspfade vorstellen zu können, durch Datenanalyse, durch integriertes Assessment in unterschiedlichen Bereichen, durch den Versuch, zukünftige Szenarien abzubilden. Dieses Bildchen habe ich mitgebracht von einem Kollegen, Simon Maxwell, der hat lange das Overseas Development Institute in London geleitet. Und was der hier zusammengefügt hat, das sind unterschiedliche Rollen, die Politikberater, wissenschaftliche Politikberater, denn in diesem Fall ist das, in diesem Feld ist das ODI selber auch tätig, die diese Wissenschaftler ausfüllen können. Und der unterscheidet vier Typen von wissenschaftlichen Politikberater. Er sagt, es gibt den Storyteller. Das sind Personen, die Narrative entwickeln können, die größere Zusammenhänge zu Bildern verdichten, die Orientierung in Bezug auf Weichenstellungen hervorbringen können. Es gibt dann, das ist hier C, die Ingenieure, nennt das Simon Maxwell. Das sind die Sektorspezialisten, die Finanzmarktexperten, diejenigen, die über die letzten Verästelungen der Kodizes in Bezug auf die Finanzmarktregulierung sich wirklich gut auskennen. Also die Detailspezialisten, die man braucht, die eine ganz andere Funktion als die Storyteller natürlich übernehmen müssen. Es gibt die Networker, die man braucht in einer Institution, die wissenschaftliche Politikberatung betreibt. Denn letztendlich hilft alles Wissen nichts, wenn Sie keine Ahnung davon haben, an wen Sie eigentlich dieses Wissen bringen müssen, damit es irgendwas bewirkt. Sie brauchen also Netzwerke in die Politik und in die Gesellschaft hinein und die müssen gepflegt werden. Das hat mit Kommunikation sehr viel zu tun. Also diese Netzwerkerfunktion ist relevant. Und dann hat hier rechts unten diesen düster dreinblickenden Menschen, den er den Fixer nennt, the Fixer. Also derjenige, der von den politischen Entscheidungsträgern angerufen wird, wenn es wirklich brennt. Was kann man da tun? Das sind wahrscheinlich diejenigen, die auf ihrem eigenen Handy auch die Telefonnummer, die Handynummer des Ministers haben, um den es da geht. Der kurze Draht ist da wichtig. Eine schwierige Situation. Was kann man hier jetzt tun? Also ich glaube, das gibt einen ganz schönen Einblick darin, dass unterschiedliche Rollen wissenschaftlicher Politikberater im realen Beratungsgeschäft auch tatsächlich gespielt werden. Hier links steht, was jede wissenschaftliche Beratungsinstitution in jedem Fall berücksichtigen muss. Die Forschung muss unabhängig sein, die Forschung muss wissenschaftlich redlich sein und transparent in Bezug auf die Darlegung und Offenlegung der Daten und der Methoden. Deswegen ist für mich eine Politikberatung von McKinsey, die mit der Abatement-Kurve, die Sie vielleicht kennen, in der die Kosten für Mitigation berechnet werden, insofern genügt diesem zweiten Kriterium nicht, als die Datenbasis und die Methodik, mit der Sie die Abatement-Kurve, mit der Sie weltweit Politikberatung betreiben, nicht offenlegen. Das ist keine wissenschaftlich redliche Politikberatung und insofern ist dieses zweite Kriterium sehr, sehr wichtig. Und zum Dritten muss man wissen, alle, die Politikberatung machen, haben dafür bestimmt ein Gefühl, wie relevant das ist, dass man Grenzen immer wieder ziehen muss. Man braucht als Politikberater, ich bin ja in diesem Bereich sehr engagiert, eine Nähe zu den Personen, mit denen man Gespräche über die Lösung von relevanten Problemen führt. Netzwerken ist wichtig. diese Ergebnisse an die entscheidenden Personen bringen. Also Nähe ist da sehr wichtig, aber zugleich braucht man Distanz. Man braucht die Distanz zu den Entscheidungsträgern, um sich nicht von den Routinen des politischen Alltags und dem Druck, der dort herrscht, zu bestimmten Ergebnissen zu kommen und nicht zu denen sie als Wissenschaftler kommen. Um sich dem nicht zu unterwerfen, brauchen sie zugleich eine große Distanz zum Geschäft. Das war der erste Punkt, also Wissen in die Politik transportieren. Wir haben eine ganze Reihe von Aufgaben, die wir hier zu erfüllen haben. Die Orientierungsfunktion, die Irritationsfunktion, die Zukunftslabore-Funktion, die ethischen Fragen klären in der Wissenschaft. Diese Punkte, die ich Ihnen eben gerade skizziert habe. Der zweite Punkt, die zweite Sichtweise auf den Transfer von wissenschaftlichem Know-how in den politischen Bereich, die wird auf diesem Slide abgebildet. Man muss auch als Wissenschaftsberater die Grenzen der Beratung kennen. Ich habe hier auf der linken Seite von Ottmar Renn, einem Risikoforscher, die aus seiner Perspektive vier zentralen Eigenschaften globaler Systemrisiken Ihnen aufgeschrieben. Komplexität, Unsicherheit, Ambiguität und neue Zeitskalen für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Auf der rechten Seite stehen eine Reihe von Antworten, oder nicht Antworten, sondern Möglichkeiten, wie man mit diesen vier Eigenschaften globaler Systemrisiken umgehen kann. Wissensbasierte Politik muss gestärkt werden, trotz der Komplexität, mit der wir es zu tun haben, oder weil diese Komplexität da ist. Wir müssen versuchen, die Ursachenketten so gut wie eben möglich zu begreifen, um die Unsicherheit, die da ist, zu strukturieren und so weit wie möglich zu reduzieren. Wir sollten uns am Vorsorgeprinzip orientieren. Wenn Unsicherheit herrscht, dann ist das Vorsorgeprinzip das sicherere Prinzip. Also Vorsorgeprinzip resultiert aus Komplexität, Unsicherheit und der Verantwortung für das Erdsystem. Bei uns im WWGU arbeiten wir deswegen an Grenzen und Leitplanken für gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung. Wir versuchen nicht Detailsteuerung vorzudenken, also welche wirtschaftspolitische Maßnahme, welches Steuersystem im Einzelnen müsste man sich für unterschiedliche Länder vorstellen. Wenn es uns gelingt, die Leitplanken und die Grenzen der jeweiligen Ökosysteme zu schützen, dann haben Gesellschaft und Wirtschaft innerhalb dieses Rahmens viel Zeit und viel Raum vor allen Dingen, nicht viel Zeit, aber viel Raum, um die Probleme dann eigenständig zu lösen. Diskursive Strategien sind notwendig zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, wegen der Ambiguität. Wenn man auf Grundlage der gleichen wissenschaftlichen Ergebnisse zu völlig unterschiedlichen Einschätzungen der Lage kommt, ist es sehr wichtig, dass man viel kommuniziert und Klarheit schafft durch gesellschaftlichen Dialog. Wir brauchen Anreizstrukturen für langfristiges Handeln in unseren politischen Institutionen und in unseren wirtschaftlichen Institutionen. Das ist alles andere als leicht. Wissenschaft irrt sich und Wissenschaft korrigiert sich im permanenten Modus eigentlich. Und das heißt, wenn wir Politik Empfehlungen geben, dann müssen wir unseren Gesprächspartnern immer zugleich kommentieren oder mit auf den Weg geben, dass das der jetzige Stand des Wissens ist und dass es sein kann, dass wir den in 3 oder 5 Jahren werden korrigieren müssen. Deswegen plädieren wir zum Beispiel vom WWGU dafür, dass wir bei den internationalen Regimen immer Klauseln einbauen, wo wir jeweilige Leitplanken und Grenzen, die dort gesetzt werden, an den neuesten Stand der Forschung anpassen, weil wir vermutlich in 5 oder 10 Jahren schlauer sein werden. Das sind einige Instrumente, mit denen wir aus einer Politikberatungsperspektive mit den Problemen, die globale Systemrisiken mit sich bringen, umgehen können. Ich komme zu meiner dritten Perspektive auf den Transfer von wissenschaftlichem Know-how in die Politik und den habe ich überschrieben mit typischen Missverständnissen zwischen Politikberatern und politischen Entscheidungsträgern. Und 4 dieser Missverständnisse, die würde ich Ihnen gerne skizzieren. Ich glaube, ich habe Erfahrung mit allen 4 bereits auch persönlich gesammelt. Das erste ist, Politikberater überschätzen sehr häufig die Möglichkeiten, Probleme zu lösen im politischen System, nachdem man eine ordentliche Problemanalyse gemacht hat und tolle Politikvorschläge entwickelt hat. Policies also. Sie unterschätzen nämlich, dass es Institutionen gibt und Machtstrukturen, Interessenstrukturen und vielfältige Konflikte zwischen unterschiedlichen Zielsystemen einer Gesellschaft und deswegen auch des politischen Systems, um das man sich als Wissenschaftler, der zunächst mal ja eine einzige Fragestellung sich vorgenommen hat, um die muss man sich ja gar nicht kümmern. Also wir überschätzen die Möglichkeiten, unsere Vorschläge sehr rasch in wirkliche Veränderungen umsetzen zu können, weil wir Politics and Polity und die Komplexität von Zielsystemen nicht gut vor Augen haben. Das zweite Missverständnis, das häufig auftaucht, besteht darin, dass Politikwissenschaft oder dass Politikberater ihre eigene Weisheit überschätzen und die Weisheit der zu Beratenden radikal unterschätzen. Und das Schlimmste ist, dass es auch umgekehrt in der Regel gilt. Dass also die politischen Praktiker den Eindruck haben, diese Wissenschaftler, die verstehen gar nicht, worüber sie reden, wie das wirklich läuft im politischen System, das wissen wir. Wenn man in einer solchen Konstellation ist, gibt es eigentlich gar keine Möglichkeit, Kommunikation herzustellen. Wenn beide Seiten der Meinung sind, über die jeweilige Weisheit zu verfügen und dem anderen eher Unterkomplexität und Dummheit unterstellen, dann ist Politikberatung ausgeschlossen. Wir brauchen also eine Anschlussfähigkeit zwischen Beratern, die wissen, dass es auch viel Tacit Knowledge gibt, die wir als Wissenschaftler häufig gar nicht sehen, die aber politische Praktiker sehr gut kennen. Entscheidungsfindungsprozesse, das Timing von Entscheidungsfindungsprozessen, auch das Know-how über viele politische Prozesse, an denen sie selbst beteiligt sind und die wir erst 5 Jahre später als Wissenschaftler uns dann anschauen. Also die Bereitschaft zu wechselseitigem Lernen zwischen dem Beratenden und den Zuberatenden, das ist eine sehr wichtige Konstellation. Und Politikberater überschätzen häufig ihre Weisheit und unterschätzen das, was diejenigen, mit denen man da zusammenarbeitet, an Know-how entwickelt haben. Aus einer ganz anderen Perspektive, aus der politikgestaltenden Perspektive nämlich. Der dritte Punkt, das dritte Missverständnis ist, Politikberater unterschätzen dann häufig, vor dem Hintergrund dieser ersten beiden Missverständnisse, wo wir uns überschätzt haben, wir unterschätzen dann häufig wegen dieser frustrierenden Erfahrung, dass sich nicht gleich alles, obwohl man so eine tolle Analyse gemacht hat, entsprechend umsetzen lässt. Wir unterschätzen, dass wenn man dicke Bretter bohrt und dranbleibt am Problem, dann doch Dinge auch zu bewegen sind. Es gibt ein Zeitfenster zwischen dem Moment, in dem man eine Lösung vorgeschlagen hat und der Situation, in der sich dann wirklich Dinge verändern können. Und da unterschätzen wir, wenn wir kurzatmig arbeiten als Berater, unterschätzen wir die Möglichkeiten, die es dann doch gibt. Der vierte Punkt und das vierte Muster von Missverständnissen, das beruht darauf, dass es natürlich ganz unterschiedliche Motivationen dafür gibt, Berater um Hilfe zu bitten. Der günstigste Fall ist, dann fühlt man sich sehr wohl, dass es darum geht, eine evidenzbasierte Politik zu entwickeln. Dass also die Entscheidungsträger wirklich an dem Know-how interessiert sind, dass man dann aufbereitet und präsentiert und man dann fragt, was man aus diesem Know-how durch Politikberatung verändern kann und wie man zur Problemlösung beitragen kann. Aber es gibt auch ganz andere Motive für die Inauftraggebung von Gutachten oder Politikberatung. Es gibt beispielsweise das schlichte Argument, Zeit zu gewinnen. Wenn Sie im politischen Prozess als politischer Entscheidungsträger den Eindruck haben, wenn das jetzt entschieden wird, dann sitze ich am kürzeren Hebel, dann kann es eine gute Idee sein zu sagen, also dazu bräuchten wir erst noch ein schönes Gutachten, damit wir die Sachlage wirklich klären. Zeit gewinnen. Es kann auch gut sein, dass Sie jemanden anrufen, wenn Sie Politikberater sind, dem geht es gar nicht um die wirkliche Faktenlage, sondern der braucht eine Legitimationsgrundlage für eine Entscheidung, die er schon selbst gefällt hat. Das sollte man sich genau angucken. Denn wenn einem die Ergebnisse dann schon halb mit auf den Weg gegeben werden, die in dem Gutachten erwartet werden, dann würde ich mich als wissenschaftlich orientierter Politikberater stark zurückhalten. Also es gibt Motive, wissenschaftliche Expertise einzufordern, die haben mit der kognitiven Dimension, also man klärt ein Problem und entwickelt Lösungsvorschläge, gar nichts zu tun. Die sind der politischen Dynamik geschuldet. Und weil das so ist, ist meine Antwort darauf bei uns im Forschungsinstitut zum Beispiel, wenn wir Anfragen kriegen aus Ministerien oder der Europäischen Union, wir müssen auch Nein sagen können. Wir müssen Aufträge, wo wir den Eindruck haben, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, einen Sachverhalt zu klären, sondern hier wird Zeit gekauft, Legitimation gekauft, hier werden Ergebnisse im Grunde genommen erwartet, die da produziert werden müssen. Wenn das der Fall ist, dann sollte man sich lieber zurückhalten. Dann werden nämlich diese drei Kriterien für unabhängige Wissenschaft und darauf aufbauende Beratung, die werden unterminiert. Die vierte Perspektive auf das Verhältnis von Wissenschaft und Transfer in die Gesellschaft. Die vierte Perspektive macht das Argument, dass es für uns als wissenschaftliche Politikberater gut ist, wenn wir eine Ahnung haben von den Dynamiken in der Gesellschaft, in die wir hineinberaten. Deswegen sind häufig Fachexperten, denen diese Seite des Know-hows fehlt, die laufen in eine dieser Missverständnisse leicht hinein. Ich will Ihnen drei Theorieangebote skizzieren, von denen ich zwei für sehr interessant und relevant halte, die das Verhältnis von Beratung und wissenschaftlicher Intervention in politische Prozesse und dann dem Aufnehmen dieser Angebote in die Gesellschaften skizziert. Das klassische Modell ist das Politikzyklusmodell. Das ist ein herrliches, lineares Lernmodell. Die Gesellschaft entdeckt ein Problem oder der Wissenschaftler artikuliert ein Problem. Man geht in die Wissenschaft hinein und holt sich unterschiedliche Expertisen ab, die man anschließend bewertet. Man kommt zu einer Entscheidung auf der Grundlage dieser objektiven Bewertung. Man implementiert Politiken, die man begründet mit den zuvor erarbeiteten Erkenntnissen. Man sieht dann, dass Politiken sich in eine bestimmte Richtung bewegen und evaluiert sie nach einem gewissen Zeitraum, ob sie das erbracht haben, was man sich von ihnen versprochen hat. Und wenn all das gut gelaufen ist, fängt der Zyklus wieder von vorne an. Ich bin ziemlich sicher, dass in der Mehrzahl der Fälle dieses lineare Politikzyklusmodell nicht zutrifft. Zwei weitere Ansätze scheinen mir aber sehr relevant zu sein und sie sind hilfreich, um besser die Rolle von Beratern im politischen Prozess zu verstehen. In den 70er Jahren haben James March und Johan Olsen das sogenannte Garbage-Can-Modell entwickelt. In dem Garbage-Can-Modell wird argumentiert oder wird gearbeitet mit vier unterschiedlichen Strömen in der Gesellschaft, die interagieren und unterschiedliche Konstellationen hervorbringen, in denen politische Politikberatung sehr unterschiedlich wirkt. Und diese vier Flows, für die sich March und Olsen hier interessieren, das sind die Problemlösungen, die im wissenschaftlichen Bereich oder anderswo erarbeitet werden. Das sind Problemwahrnehmungen in der Gesellschaft selbst, die können ja radikal auseinanderfallen. Wir arbeiten an wunderbaren Problemlösungen, für die sich die Gesellschaft im Augenblick gar nicht interessiert. Kommunikation ist dann ziemlich schwierig. Man hat es mit spezifischen Entscheidern zu tun, die können einen großen Unterschied machen. Sie können Ideen aufnehmen oder schlichtweg nur ignorieren. Und man hat es, das ist der vierte Stream, mit spezifischen Entscheidungskontexten zu tun. Das kann zum Beispiel eine Krise sein, die eine gesamte Konstellation verändert. Kann aber auch eine Ruhelage in einer Gesellschaft sein, in der die Gesellschaft und die Politik von irritierenden Anstößen aus der Politikberatung gar nichts wissen will. Also diese vier Streams, die bewegen sich in einer Garbage Can, wie in einem Mülleimer, und produzieren Kontingenz. Und unterschiedliche Rollen von Problemlösungsangeboten der Wissenschaft werden dann sehr unterschiedlich aufgegriffen. Ein Beispiel dafür, wie eine radikale Veränderung des Handlungskontextes plötzlich Politikberatung vor ganz neue Möglichkeiten stellt. Fukushima. Wir haben das Unglück in Japan und drei Tage später werden von der Politik Politikberatungsangebote erwartet, die zwei Tage vorher noch als völlig unredliche, utopistische Suchprozesse gegolten hätten, nämlich den Ausstieg aus der Atomenergie bei gleichzeitiger radikaler Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen. Durch die Veränderung dieses Handlungskontextes. Ein zweiter Punkt, der einfach zu verstehen ist, Entscheider wechseln, werden ausgetauscht und das sind immer gute Momente für Politikberater. Wenn Sie nämlich jemanden beraten wollen, der schon lange verantwortlich ist für irgendein Politikfeld, wo Sie den Eindruck haben, das läuft schon seit 10, 15 Jahren schief, dann sollten Sie demjenigen, der dafür verantwortlich ist, das nur sehr vorsichtig beibringen. Wenn Sie einen Entscheidungsträgerwechsel haben, ist die Chance sehr günstig, eine andere Richtung einzuschlagen, weil dem neuen Entscheider wird es einleuchten, dass sein Vorgänger möglicherweise fatale Fehler begangen hat. Dritte Möglichkeit, die sich aus diesem Garbage-Can-Modell ergibt. Problemlösungen können auch dazu beitragen, wenn man sie langfristig vorträgt, dann tatsächlich einzusickern nach und nach in die Gesellschaften, obwohl sie ursprünglich nicht nachgefragt worden sind. Ich glaube, dass die 2-Grad-Problematik in der Klimapolitik eine solche Erfolgsstory eigentlich ist, dass die Wissenschaft sich durchsetzt mit einem solchen 2-Grad-Ziel, das ja ungeheure Implikationen für die Restrukturierung der Weltwirtschaft hat, das grenzt eigentlich an ein Wunder. Denn was da gefordert wird, ist ja nichts weniger als ein radikaler Umbau der gesamten Energiebasis der Weltwirtschaft. Aber das hat sich in den letzten 2 Dekaden mit vielen Studien, vielen guten Argumenten, hat sich das in die Gesellschaften hinein durchgesetzt. Das Garbage-Can-Modell hilft also, gesellschaftliche Veränderungsprozesse gut zu beschreiben, Kontingenzen vor Augen zu haben und besser zu strukturieren, wann man mit Problemlösungsansätzen eine gute Chance hat oder vielleicht auch keine Chance hat. Das dritte Konzept, das ich Ihnen noch kurz vorstellen möchte, kommt aus den Organisationstheorien und aus der Innovationstheorie. In den Organisationstheorien und in der Innovationstheorie wird unterschieden zwischen inkrementellen Veränderungen und inkrementellen Lernprozessen und radikalen Veränderungen und radikalen Innovationsprozessen. Inkrementelle Veränderungen, inkrementelle Lernprozesse, das sind solche, die im Kontext etablierter Regelwerke stattfinden. Das geht in der Regel gut, weil sie stellen nichts grundlegend in Frage, sie korrigieren bestimmte Sachverhalte. Solange man mit inkrementellen Lösungsvorschlägen kommt und Problemanalysen, die inkrementelle Lösungsvorschläge nahelegen, werden sie entweder ein sehr beliebter Berater sein oder als langweiliger Berater gelten. Beliebt deshalb, weil sie nichts fordern, was weit jenseits dessen liegt, was bereits etabliert wäre. Langweilig, Weil häufig Auftraggeber, wenn sie eine Studie haben schreiben lassen und dann sehen, es geht eigentlich nur um 2, 3 Details, die man da noch verbessern könnte. Die sagen dann also, wieso haben wir sie eigentlich ein halbes Jahr hier beschäftigt? Das war eine teure Angelegenheit. Und das, was sie uns vortragen, liegt eigentlich sehr nah dran, an dem wir es für ihr schon tun. Inkrementelle Veränderungen. Radikale Veränderungen, nehmen wir mal den Umbau der Weltwirtschaft in eine Low-Carbon Economy, das sind ja radikale Veränderungen in kurzer Zeit, die da notwendig wären, die haben zu tun mit 2 wichtigen Strukturmerkmalen unserer Gesellschaften. Einerseits stellen sie darauf ab, dass die Regelwerke, die etabliert sind, das Problem selbst erzeugen. Es also nicht um die Veränderung innerhalb des Regelwerkes geht, sondern um die Veränderung des Regelwerkes, vielleicht der Institutionenlandschaft, selbst geht. Da macht man sich schnell unbeliebt. Und als wenn das nicht schon kompliziert genug wäre, wenn man radikale Innovationen und Lernprozesse einfordert auf der Grundlage von Problemanalyse, dann wird man auch konfrontiert mit den Leitbildern, Mental Maps, Core Beliefs, die Institutionen und Entscheidungsträger auszeichnet. Denn da wir alle mit Unsicherheiten umgehen müssen, arbeiten wir auf der Grundlage bestimmter Bilder, die wir uns von Sektoren, von unserer Gesellschaft, dem, was eine Industriegesellschaft ausmacht, was Demokratie ist und so weiter. Wir machen uns solche Vorstellungen und die lassen wir uns nicht leicht abschwatzen. Und wenn wir radikale Innovationen fordern, dann fordern wir neue Leitbilder. Wir wollen, dass das alte Leitbild entwertet wird und das neue Leitbild dieses ersetzt. Und das ist eine schwierige Herausforderung. Und da macht man sich relativ schnell unbeliebt. Und man muss als Wissenschaftler aber auch wissen, wir in der Wissenschaft rufen relativ häufig neue Paradigmenwechsel aus. Also ein neues Leitbild, eine neue Grundorientierung. Politische Entscheidungsträger sollten sich gut überlegen, ob sie etablierte Handlungsmuster und Mental Maps leichtfertig aufgeben wollen. Denn solange kein neues Muster bereitsteht, ist das ein sehr hohes Risiko für politische Entscheidungsträger. Wir Wissenschaftler sollten das wissen. Wir Wissenschaftler sollten deswegen den Paradigmenwechsel nicht zum Alltagsgeschäft machen, sondern ihn wirklich nur in den Situationen einfordern, in denen sie tatsächlich notwendig sind. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Politikwissenschaftler Dirk Messner über die Schwierigkeiten, die es gibt, wenn Wissenschaftler Politiker beraten. Messner hat seinen Vortrag am 15. Mai 2012 gehalten in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
D-Radio Wissen. Hörsaal.